mit Stefan Puls.
Ums Woher und Wohin geht es heute beim Mare Radio. Wir sprechen über die Wege, die übers Wasser gefunden wurden von mutigen oder auch geldgierigen Entdeckern. Wir sprechen über Waren, die in immer größerer Zahl über die Ozeane transportiert werden. Und über alles, was nötig ist, damit das auch funktioniert.
An alle Seefunkstellen, einen schönen guten Abend. Hier ist Trave Traffic mit der Lagemeldung für die Lübecker Bucht und Seeschifffahrtstraße Trave von heute Abend 22.30 Uhr.
Nicht nur Menschen durchqueren die Ozeane, Wale tun das schon viel länger, auch ohne Verkehrsleitzentrale. Aber warum eigentlich?
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Wanderung in die polaren Gewässer, wo es eben kalt ist, dadurch bedingt wird, dass es da eben saisonal besonders viel Futter für die Wale gibt. Und umgekehrt sind es wahrscheinlich andere Faktoren, dass die Kälber dort besser überleben können, weil es da wärmer ist und weniger Orcas zum Beispiel da sind, die eben die Kälber auch attackieren und eventuell fressen.
Wer kein Wal ist, sollte vielleicht besser ein Schiff nehmen für die Wege übers oder durchs Meer. Aber in manchen Gegenden geht es auch mit anderen Verkehrsmitteln. Und dann kann es auch besonders schön sein.
Wenn wir jetzt siehst, wir durchs Watt hier fahren, jetzt die Zeit im November, Dezember, Januar, Februar, ist eigentlich die schönste Zeit im Watt. Man kann weit gucken, man sieht keine Menschenseele. Und das ist halt einfach nur toll.
Wir durch- und überqueren mit Ihnen heute das Meer, folgen alten Entdeckern und modernen Containerriesen, wie sie allerlei Dinge, aber auch Ideen oder Kochrezepte in der Welt verteilen. Willkommen zu 2 Stunden Mare Radio hier bei Bremen 2. Rund 80% der weltweit gehandelten Waren werden auf dem Seeweg transportiert in Containerschiffen. Da macht die Menge den Transport billig und das führt eben dazu, dass wir Wein aus Chile oder Australien trinken und T-Shirts aus Bangladesch oder Vietnam tragen, was manchen Menschen schon ein bisschen sonderbar vorkommt. Wie der Transportweg über die Ozeane in der Klima- und Ökobilanz abschneidet, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Daniel Rieger, Referent für Verkehrspolitik beim Naturschutzbund Deutschland, beim NABU. Guten Tag, Herr Rieger.
Ja, schönen guten Tag.
Schauen wir zunächst mal aufs Klima, auf den Treibhausgas, vor allem den CO2-Ausstoß. Kann es sein, dass es klimafreundlicher ist, einen chilenischen Rotwein zu trinken als einen italienischen?
Ja, das kann sein. Es kommt immer ganz auf das Produkt an, über das wir reden und über viele Faktoren. Aber es gibt definitiv eine Menge Fälle, wo die CO2-Bilanz von Waren, die einen weiten Weg hinter sich haben, besser ist als das, was wir lokal produziert haben.
Vor allem, wenn man das mit dem LKW transportiert.
Genau, also nun kommt es darauf an, den Vergleich kann man ja so in vielen Fällen auch nicht ziehen. Sozusagen, wenn ich die Strecke mit einem LKW gefahren wäre, statt mit einem Schiff. Das ist ja manchmal aufgrund des Ozeans nicht möglich, das direkt zu vergleichen. Aber wenn man dann rein die Strecke mal in Kilometern abbildet und den Kraftstoffverbrauch von LKW dann eben zugrunde legt, die dann in der Regel 2 Standardcontainer bzw. einen großen transportieren und ein Containerschiff dem gegenüberstellt, wo wir bis zu 20.000 Standardcontainer drauf haben, dann ist allein aufgrund der schieren Größe und der Anzahl der Waren, die dann da in den einzelnen Containern stecken, das tatsächlich so, dass pro Produkteinheit dann der CO2-Fußabdruck eines einzelnen Gegenstands da geringer ist.
Nun ist das allerdings nur ein Teil der Geschichte. Ansonsten übertreibt man nicht, wenn man die Containerschiffe als Dreckschleudern bezeichnet. Um welchen Dreck geht es da konkret?
Na, hier reden wir vor allen Dingen über den Luftschadstoffausstoß. Das liegt daran, dass wir in der Containerschifffahrt den dreckigsten Kraftstoff haben, den wir überhaupt kennen. Das ist Schweröl. Und wenn Sie Schweröl verbrennen und, das ist in der Schifffahrt eben auch der Fall, keinerlei Abgastechnik verwenden, also Partikelfilter und Stickoxidkatalysatoren, dann haben Sie eben enorme Mengen an Luftschadstoffen. Feinstaub, Ruß, Stickoxide, Schwefeloxide. Da ist also alles drin, was die menschliche Gesundheit und auch die Umwelt belastet.
Warum werden eigentlich immer noch diese extrem umweltschädlichen Kraftstoffe verwendet?
Naja, weil es so schön billig ist. Also tatsächlich ist es so, dass die Dieselmotoren an Bord von Schiffen 2 Sorten von Kraftstoffen zunächst mal verbrennen können. Auf der einen Seite eben dieses sehr zähflüssige und dreckige Schweröl und auf der anderen Seite den höherwertigen Marinediesel. Und dann ist es letztlich eine Entscheidung des Reeders, mit welchem Kraftstoff er fahren möchte. Und da ist das Preissignal dann das, was ihn leitet.
Schiffsdiesel, haben Sie gesagt, ist eine Alternative, aber auch nicht so doll. Was gibt es noch?
Das Hauptproblem in der Schifffahrt ist tatsächlich, dass die Abgasstandards dort im Grunde nicht vorhanden sind. Also es gibt keinerlei Gesetz, was sie dazu veranlasst, eine Filteranlage einzubauen oder Stickoxidkatalysatoren einzubauen. Also all diese Dinge, die wir hier an Land bei Bussen, bei Lkw, bei Pkw eben nochmal hinter den Motor schalten, um die Abgase dann entsprechend herauszufiltern, all das haben wir da nicht. Und das Ganze gekoppelt mit dem dreckigen Kraftstoff. Das ist dann tatsächlich da das, was die Ökobilanz sehr stark verhagelt.
Nun kann man ja sagen, die Stickoxide atmet niemand ein, also Möwen vielleicht, aber sonst ist da niemand auf dem Meer. Was richten denn diese Schadstoffe an?
Naja, hier möchte ich zunächst mal widersprechen. Also es ist tatsächlich so, dass sie Schiffsabgase noch bis weit ins Hinterland nachweisen können, mehrere hundert Kilometer. Das heißt also auch Leute, die beispielsweise in Berlin leben, die bekommen natürlich noch die Abgase der Schiffe auf der Ostsee mit. Das kann man hier eben vor Ort nachweisen. Und von daher ist sozusagen das erstmal ein Trugschluss nach dem Motto, was da draußen auf See passiert, das muss uns hier an Land gar nicht berühren. Also so ist es bei weitem nicht. Natürlich sind Küstenstädte und Hafenstädte insbesondere davon dann natürlich betroffen, weil sich da das Ganze massiert, weil sie enormen Schiffsverkehr eben einfach haben. Aber per se ist sozusagen all das, was dort ausgestoßen wird, tatsächlich an vielen Orten der Welt festzustellen. Und wenn wir über das Rußproblem in der Schifffahrt reden, dann ist Ruß tatsächlich der zweitstärkste Klimatreiber nach CO2. Das ist vielen Leuten nicht bekannt. Und dieser Ruß wird dann eben bis hoch in die Arktis geweht und beschleunigt dort extrem das Abschmelzen des Arktiseises. Von daher ist auch das sozusagen ein globales Problem, zu dem die Schifffahrt maßgeblich beiträgt.
Nun sieht man bei Kreuzfahrtschiffen ja schon so ganz langsam eine erste Entwicklung zu umweltfreundlicheren Antrieben. Also Flüssiggas wird zum Beispiel schon mal genutzt. Gibt es sowas auch in der Containerschifffahrt?
In der Containerschifffahrt wurde jetzt auch ein kleineres Containerschiff schon nachgerüstet, auch auf Flüssiggasantrieb umgestellt. Das ist prinzipiell also möglich. Was dabei entscheidend ist, ist ja letztlich, welchen Energiebedarf haben Sie? Und da ist es so, dass Kreuzfahrtschiffe einen sehr, sehr hohen Energiebedarf haben, weil ein Teil der Motorenleistung für den Vortrieb benötigt wird und ein wesentlicher anderer Teil eben zur Unterhaltung dieses ganzen Hotelbetriebs an Bord. So, und dadurch ist es so, dass Kreuzfahrtschiffe letztlich mit den größten Energiebedarf überhaupt haben. Und all das, was bei Kreuzfahrtschiffen dann möglich ist, das können sie entsprechend auch auf Containerschiffen einsetzen. Von daher würde ich da prinzipiell erstmal nicht unterscheiden. Das, was den Unterschied macht, ist tatsächlich, dass der öffentliche Fokus oder auch der politische Druck zurzeit vor allem auf der Kreuzschifffahrt liegt, weil die eben mitten in der Stadt anlegen und die sind sichtbar. Ja, jeder kennt da den Kussmund von AIDA und so weiter. Da verbinden die Leute was, das ist ihnen bekannt und geläufig. Und wir haben diesen Boom in den letzten 10 Jahren gehabt. Die Containerschiffe sind da ein bisschen außen vor und es ist ja auch ein Stück weit anonymer, sozusagen diese Boxen zu sehen, aber nicht genau zu wissen, was drin ist und letztlich kaufen wir all diese Waren, aber uns ist nicht genau klar, wer ist da jetzt der Schuldige daran, dass diese Schiffe so dreckig unterwegs sind.
Wo es doch von den Containerschiffen auf der anderen Seite viel mehr gibt als Kreuzfahrtschiffe. Helfen denn Grenzwerte? Also es gibt ja beispielsweise für Schwefel gibt es Grenzwerte auf Nord- und Ostsee, das ist nicht viel, aber begrenzt das dann auch die, sagen wir mal, Dreckigkeit von Kraftstoffen?
Ja genau, das ist im Grunde der regulatorische Ansatz, um der Schifffahrt Vorgaben zu machen, nicht mehr ganz so dreckigen Kraftstoff zu verwenden. Nun ist es aber auch so, dass das ja wirklich nur lokal sehr, sehr begrenzt ist. Weltweit dürfen Sie nach wie vor Schweröl fahren, was 3.500 Mal so dreckig ist wie Straßendiesel, nur um diese Dimensionen mal aufzuzeigen. Und dann haben wir lokal eben etwas bessere Anforderungen. Nur wie gesagt, in dem Moment, wo Sie über den Schwefelgehalt versuchen, den Kraftstoff zu regulieren, dann interessiert sie an der Stelle nicht, was da weiterhin an Feinstaub und auch Stickoxiden oben rauskommt. Und das ist eben das große Problem auch für die menschliche Gesundheit. Da müssen wir auch ran. Und diese Vorgaben fehlen eben weitestgehend. Und die würden sie tatsächlich auch nur in den Griff bekommen, wenn sie da dann entsprechende Abgastechnik auch wirklich einbauen.
Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die Reedereien würden wirklich Rücksicht auf die Umwelt nehmen. Um wie viel teurer würde der Transport über die Ozeane? Kann man das schätzen?
Naja, wir haben das mal berechnen lassen. Also wenn Sie sich beispielsweise einen Karton mit einem Paar Schuhe vorstellen, der aus Asien dann nach Hamburg transportiert wird, dann wird dieser Karton wird dann um etwa 5 Cent teurer werden. Das würde ich mal unterstellen, fällt jetzt nicht allzu sehr ins Gewicht, wenn Sie da eben ein paar Turnschuhe für 100 Euro drin haben. Dann sind die Transportkosten ja ohnehin immer ein sehr, sehr geringer Anteil an diesem Kaufpreis. Und das ist ja letztlich auch der Grund dafür, warum es in unserer globalen Wirtschaft zunächst mal ökonomisch vernünftig erscheint, in Asien produzieren zu lassen und die Dinge dann über viele, viele tausend Kilometer in alle Welt zu verschiffen, weil eben die Transportkosten da kein Faktor sind, sondern eben die Lohnstückkosten.
Die Containerschifffahrt und die Umwelt. Daniel Rieger war das, Referent für Verkehrspolitik beim NABU. Dankeschön. Als Kolumbus oder Magellan sich aufmachten, um Wege übers Meer zu erkunden, mussten sie sich um viele Dinge Sorgen machen, nur um eins nicht, mit anderen Schiffen zusammenzustoßen. Das hat sich geändert. Heutzutage sind ca. 40.000 Handelsschiffe unterwegs und Nord- und Ostsee gehören zu den am dichtesten befahrenen Meeren der Welt. Wie man das organisiert, hat sich Hauke Bülow in der Verkehrsleitzentrale in Travemünde erklären lassen. Von dort aus überwachen die Mitarbeiter sämtliche Wasserstraßen der deutschen Ostsee bis nach Dänemark und Polen.
An alle Seefunkstellen, einen schönen guten Abend. Hier ist Trave Traffic mit der Lagemeldung für die Lübecker Bucht und Seeschifffahrtstraße Trave von heute Abend, 22.30 Uhr. Zum Wetter, wir haben Südostwind, Stärke 3 an der Station.
Jede Stunde, immer um halb, sitzt Volker Janke vor seinem Funkgerät und versorgt alle Schiffe in seinem Zuständigkeitsgebiet mit aktuellen Daten, Wettermeldungen, Pegelstände oder bestimmte Warnungen.
Es liegt eine neue Windwarnung vor, Ost 6, Böen Stärke 8.
Starker Wind heute Nacht, ansonsten gibt es keine besonderen Vorfälle auf der Ostsee. Auf den Monitoren können Volker Janke und seine Kollegen jede Schiffsbewegung verfolgen, sehen jede Fahrwassertonne und können sogar beobachten, wenn ein Lotse ein Schiff auf hoher See betritt. Falk Amrasas ist heute Nacht für den Bereich der Ostseeküste zuständig, der zwischen der Lübecker Bucht und der polnischen Grenze liegt.
Hier sehen Sie auf dem Schirm zwei Schiffe, die passieren sich gleich. Dort findet gerade die Lotsenübergabe statt. Das eine Schiff gibt den Lotsen ab, das andere wird einen übernehmen. Eine eingehen, eine ausgehen. Das ist im Wismar, also Bereich der Mecklenburger Bucht.
Jedes Mal, wenn ein Lotse auf hoher See die Bordwand eines Frachters hochklettert, müssen die Kapitäne das auch mit der Verkehrszentrale abstimmen, damit sie den Überblick behält, was auf See passiert. Über Funk laufen alle Fäden zusammen.
Wismar-Treffe, Xula.
Xula, Wismar-Treffe.
Ja, eine Abmeldung, dann bis gleich.
Einmal die Abmeldung und Sie gehen rüber auf die Stehenbank, richtig?
Ja.
Okay, bis gleich.
Die Lotsenübergabe klappt problemlos. Tagesgeschäft. Ein Geschäft, das die Mitarbeiter der Verkehrszentrale gut kennen. Sie alle sind jahrelang selbst zur See gefahren, haben ein Kapitänspatent und können sich in das, was auf See passiert, gut hineinfühlen. Wohl auch deshalb versuchen Falk Amrasas und seine Kollegen so wenig wie möglich in den Schiffsverkehr einzugreifen. Ab und zu muss es aber auch mal sein.
Also wenn jetzt die Sichtverhältnisse, das ist eigentlich immer die ausschlaggebende Wetterlage für uns dann, die Sichtverhältnisse bestimmte Mindestweiten unterscheiden, dann greifen wir aufgrund eben der Sichtverhältnisse dann unter 1000 oder unter 500 Meter insoweit zu, dass wir alle Fahrzeuge rausziehen aus den laufenden Verkehren, die Gefahrgut transportieren, also in irgendeiner Weise gefährlich sind, weil wir eben verhindern wollen, dass der dann bei eingeschränkten Sichtverhältnissen sich in engen Revieren bewegt. Und dann muss er abwarten, bis wir das wieder freigeben.
Tanker zum Beispiel müssten bei schlechter Sicht stehen bleiben. Aber auch an engen Stellen wie der Kieler Förde, an der Einfahrt zum Nordostseekanal, haben die Nautiker immer einen besonderen Blick auf die Monitore und lenken die Frachter und restlichen Schiffe in die richtige Bahn.
Hier sehen Sie den Bereich Kieler Förde, im Bereich Kieler Förde. Und hier ist der Bereich vom Kieler Leuchtturm. In diesen Gebieten, ähnlich wie an der Einheimerstraße, darf die Schifffahrt nicht einfach quer durchfahren, sondern hier muss entsprechend diesen Regeln gefahren werden. Wie Sie sehen, das Fahrzeug, was jetzt hier ausläuft, hält sich genau an dieser Linie und meldet sich dann, wenn er diesen Punkt erreicht hat ungefähr, bei mir, dass er jetzt aus diesem Gebiet raus ist. Damit halten wir jetzt die einlaufenden Verkehre frei von ihm. Sonst würden wir hier ein riesen Durcheinander haben. Und hätten dann eben irgendwann mal Probleme.
Deshalb gelten Weisungen, die Mitarbeiter der Verkehrszentrale aussprechen, uneingeschränkt. Sie haben immer das letzte Wort. Vergleichbar ist der Job mit dem eines Fluglotsen.
Wir überwachen die gesamte Fläche hier, erfassen eben tatsächlich jedes Fahrzeug. So haben wir dann die Möglichkeit, eben zum Beispiel auch bei Gefahrensituationen, Unfällen oder so, relativ schnell vor Ort zu sein. Wir sehen dann relativ schnell, wo zum Beispiel ein Schiff ist, können dort also entsprechende Rettungsmaßnahmen einleiten, um zum Beispiel Leute abzubergen, weil ein Schiff angeschlagen ist, brennt oder sonst irgendwas. Das ist im Luftraum das Gleiche. Die machen es dreidimensional, wir sind zweidimensional.
Überhaupt hat der Flugverkehr vieles aus der Nautik übernommen, sagt Falk Amrasas. Zum Beispiel die Farbkodierung Rot und Grün für rechts und links oder die Darstellung der Routen auf den Monitoren mit Vektorpfeilen. Tauschen möchte der Seemann mit den Kollegen auf den Flughäfen aber auf keinen Fall, denn sein Herz...
Das bleibt auf See, das bleibt so.
Wer übers Meer will, zum Beispiel um eine Insel zu besuchen, braucht normalerweise ein Schiff. Gut, ein Floß würde es zur Not auch tun. Manche schwimmen sogar, aber das erfordert einiges an Training. Im Wattenmeer geht es auch anders. Da kann man auch ohne Jesus-mäßiges Talent trockenen Fußes übers Meer wandern. Fast trockenen Fußes. Oder mit der Kutsche fahren. Nicolas Golsch hat für Mare Radio einen Mann getroffen, der genau das beruflich macht.
Wenn das Meer sich zurückzieht, dann beginnt für Michael Stobbe der Arbeitstag. Und wenn es wiederkommt, dann hat er Feierabend. Das ist das Gesetz der Wattenpost schon seit Jahrzehnten. 2 bis 3 Mal in der Woche bringt Michael Stobbe die Post zur Nordseeinsel Neuwerk. Weil im Winter kein Passagierschiff fährt, nimmt er die Pferdekutsche. Es gibt noch ein zweites Gesetz. Das Meer wartet nicht auf die Post, vor allem nicht an diesem Tag. Es ist kurz vor 14 Uhr und die Ebbe ist spät dran heute, also keine Zeit verlieren. Michael Stobbe fährt in Cuxhaven-Dohnen auf dem Pferdehof vor, schleppt 2 halbvolle Postkisten zur Kutsche und klettert dann mit einer Leiter auf die Sitzbank. Die hohe gefederte Holzkutsche wirkt, als stamme sie aus einer anderen Zeit. Wattenpost steht in großen altdeutschen Lettern auf jeder Seite der Ladefläche. Und Postbote Stobbe, der wirkt, als wolle er eine Expedition in die Arktis wagen. Thermohose, dicke Daunenjacke und die Mütze bis über die Stirn gezogen. Kutscher Hendrik Bütt verteilt noch schnell dicke Wolldecken und dann geht es los. Michael Stobbe ist ein wahres Urgestein der Post. Seit 47 Jahren arbeitet er für das Unternehmen und seit 4 Jahren bedient er als einziger festangestellter Wattenpostbote einen von 3 sogenannten Sonderzustellbezirken. Neben ihm gibt es nur noch 2 andere Sonderzusteller auf der Zugspitze und im Spreewald.
Ich bin jetzt der 5. Postbote, der jetzt auf der Insel ist. Meistens sind wir in der Regel 5 Jahre da. Das ist so nochmal so ein Alter nochmal, so ein Job und der ist ganz gut.
Übertreibungen sind seine Passion nicht, aber seinen Job, den macht er wirklich gerne.
Wenn du jetzt siehst, wie wir durchs Watt hier fahren, klare, schöne Luft und jetzt die Zeit im November, Dezember, Januar, Februar, ist eigentlich die schönste Zeit im Watt. Man hat keine Touristen im Watt, man kann weit gucken, man sieht keine Menschenseele und das ist halt einfach nur toll. Und einmal mehr, immer mehr.
Das Meer bestimmt sein Leben, seit er denken kann. Schon immer hat er in Cuxhaven gewohnt, sitzt für die SPD im Stadtrat und hat lange bei der Freiwilligen Feuerwehr mitgeholfen. Auch da war das Watt oft sein Arbeitsplatz, Pferde retten, Menschen suchen. Die Insel Neuwerk und ihre Bewohner kennt er seit seiner Kindheit und gehört praktisch zur Dorfgemeinschaft dazu.
Man feiert mit denen, man leidet mit denen, eigentlich eine große Familie. Das ist halt ganz was anderes als eine Zustellung an Land, das ist anonymer an Land. Man kennt zwar auch Leute als Stammzusteller, aber nicht so intensiv wie hier. Man kriegt seinen Kaffee, man kriegt Mittagessen, man kriegt Abendbrot. Also das passt alles da einfach, ne?
1,5 Stunden brauchen er und sein Kutscher zur Insel. Der Weg ist immer der gleiche, denn durchs Watt führt eine offizielle Straße. 3 Priele sind die Engpässe auf dem Weg nach Neuwerk. Und manchmal machen sie der Post einen Strich durch die Rechnung.
Ja, wenn wir noch zu viel Wasser haben, müssen wir halt von den Prielen warten. Wir können bei 1,30 Meter erst durchfahren mit den Pferden. Und dann ist man eben gezwungen zu warten. Das ist halt so.
Heute haut es gerade so hin, aber trotzdem versinken die Pferde bis zum Hals im Wasser.
Ab, kann man hier ab. Hey.
Geschafft. Und dann ist es plötzlich auch gar nicht mehr weit bis zur Insel.
Wir haben bloß wenig Aufenthalt auf der Insel heute. Ich habe drüben schon angerufen. Die kommen nachher zu den Bauernhof hin, holen sich das ab, weil wir wegen dem Lichtverhältnis relativ wieder früh zurück wollen. Das ist, wenn ich im Stockdunkeln nach Hause müssen.
Auf der Insel angekommen ist es totenstill. Viele der 36 Neuwerker sind gerade auf dem Festland. Aber immerhin, auf dem Bauernhof warten 3 Leute auf ihre Post.
Das ist deins. Super.
Und sonst nicht?
Nee. Nee, alles für Stefan. Gut, dann habt ihr eure Post erstmal. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid.
Wen hast du denn sonst noch?
Ja, Caroline hier. Die kommen auch hierher, Felix.
Übrig bleiben am Ende nur 3 größere Pakete, die aber alle denselben Empfänger haben. Auf dem Hof hat Michael Stobbe immer seinen quietschgelben Elektroroller geparkt, mit dem er die Pakete schnell ausliefert. Danach bleibt noch Zeit für einen Kaffee, aber dann geht's auch schon wieder zurück, bevor die Flut kommt. Vorher hat Michael Stobbe noch einen Abstecher zu den zwei Briefkästen auf der Insel gemacht, aber die waren leer.
Ich habe es in den letzten 4 Jahren nicht erlebt, dass im Winter in den Briefkästen Post war.
Im Sommer hat er deutlich mehr zu tun, denn dann kommt noch die Post der Urlauber dazu.
Im Winter kommt die notwendige Post, die man wirklich braucht. Und im Sommer ist eigentlich die Post da, die man nicht braucht. Wenn man in Urlaub ist, braucht man keine Tageszeitung lesen. Aber für viele ist das ganz wichtig, dass sie jeden Tag ihre Zeitung haben.
Und dann wird es auch schon dunkel im Watt. Am Horizont tauchen die Lichter von Cuxhaven auf. Das Meer kommt zurück und für Postbote Stobbe kommt der Feierabend näher. Denn so ist das eben mit dem Gesetz der Wattenpost.
Jetzt ist gerade so fast Vollmond und auch die Schiffe, die du jetzt siehst, wenn die beleuchtet hier hochfahren, ist natürlich wieder sowas, was man nicht immer hat. Ne? Und dafür ist das eben der herausragende Arbeitsplatz.
Die Brexit-Debatte hat wieder daran erinnert, dass Gibraltar nach wie vor ein Zankapfel zwischen Großbritannien und Spanien ist. Der Konflikt um die Meerenge hat Geschichte, eine lange und faszinierende Geschichte. 1704 von den Briten erobert, aber eine kosmopolitische Enklave. Spanier, Engländer, Portugiesen, Malteser, Juden, alle haben die strategische Lage am Ausgang des Mittelmeers genutzt, um Handel zu treiben oder um den Seeweg zu kontrollieren. In einem Feature von Lukas Grasberger wird die Geschichte der Meerenge erzählt, und zwar von Anfang an.
Umkämpft sind diese 6,8 Quadratkilometer seit alters her. Im Altertum galt Gibraltar als eine der beiden Säulen des Herakles. Diese sollten das Ende der Welt am Ausgang des Mittelmeers markieren. Nach dem Fall des Römischen Reichs bemächtigten sich die Westgoten Gibraltars. Sie wurden aber 711 nach Christus von den Mauren vertrieben. Die muslimischen Araber und Berber konnten sich über 700 Jahre auf der Halbinsel halten. Aus dieser Zeit stammt auch der Name Gibraltar, übersetzt der Berg des Tariq. Tariq errichtete eine erste Festung auf dem Felsen. Den Kastilien gelang es erst 1462 im Zuge der Reconquista, diese Felsenfestung einzunehmen. Die entscheidende Schlacht, die den Konflikt zwischen Spanien und Großbritannien bis heute vorbestimmt, wurde indes gut 250 Jahre später geschlagen. Wie es dazu kam, erklärt Juan Manuel Santana Pérez, Professor für die Geschichte der Neuzeit an der Universität von Las Palmas.
Spanien war im 16. Jahrhundert die hegemoniale Macht. Die Monarchie der Habsburger dort begann aber im 17. Jahrhundert an Einfluss zu verlieren. Der Herrscher Karl II. War aufgrund von Krankheiten praktisch regierungsunfähig und er starb kinderlos.
Die innere und äußere Schwäche Spaniens führte zu einem Machtvakuum. Um die spanische Erbfolge entbrannte ein europäischer Krieg.
Es ging damals um bedeutende Interessen. Das Zentrum des Kapitalismus begann sich vom Mittelmeer in den Atlantik zu verlagern. Wer die Macht in Spanien gewinnt, gewinnt also auch die Herrschaft über die Kolonien in Amerika. Und zunehmend geht es auch darum, den Sklavenhandel mit Afrika zu kontrollieren. Nun macht eine neue europäische Macht, erst unlängst unabhängig von Spanien, dem früheren Mutterland Positionen in den Weltmeeren streitig, die Niederlande. Und an ihrer Seite steht Großbritannien. Inmitten des Erbfolgekrieges greift schließlich eine englisch-holländische Flotte den Süden Spaniens an.
Der Truppenallianz gelingt die Eroberung Gibraltars auch dank einer List. Ihr Anführer, der deutsche Georg von Hessen-Darmstadt, nutzt den Überraschungsmoment, indem er während der den Spaniern heiligen Siesta angreift. Nach der Eroberung wird der britische Anspruch auf Gibraltar in geheimen Friedensverhandlungen bestätigt und mit dem Vertrag von Utrecht im Jahr 1713 besiegelt. Darin gesteht der spanische König Großbritannien
das vollständige und uneingeschränkte Eigentum
an Festung, Hafen und Stadt zu. Diese Abtretung Gibraltars erfolgt
zur vollen und absoluten Nutzung mit jedwedem Recht für immer, ohne Ausnahme und irgendeine Einschränkung.
Im Gegensatz zu anderen Vereinbarungen dieser Epoche gilt das auf unbestimmte Zeit. Gibraltar bleibt britisch. Nur im Falle, dass Großbritannien das Territorium von sich aus aufgibt, hat Spanien ein Vorrecht darauf.
So klar der Status von Gibraltar im Vertrag von Utrecht auf den ersten Blick geregelt scheint, so auslegungsbedürftig blieben die Details über den Verlauf der Grenzen von Gibraltar zu See und zu Lande. Bis heute sind die Klauseln des vermeintlichen Friedensvertrags ein Quell andauernder Konflikte zwischen Großbritannien und Spanien.
In früheren Zeiten war der Seeweg mühsam, aber der Landweg war noch viel mühsamer. Mit allem Möglichen musste man da rechnen. Berge, Sümpfe, Räuber. Und deshalb wurden Waren, wenn es irgendwie ging, mit dem Schiff transportiert. Aber nicht nur Waren, sondern auch Ideen, wie uns der Autor und Philologe Dieter Richter erklärt.
Das Mittelmeer ist ein gutes Beispiel dafür, wie Kultur nur durch Kommunikation über das Meer entsteht. Der Philosoph Hegel hat gesagt, das Mittelmeer ist wie das Forum, wie die Agora der alten Welt, wo alles zusammenkam. Und das Mittelmeer hat dazu geführt, dass unterschiedliche Kulturen, Einstellungen, Religionen miteinander Kontakt aufnehmen und immer noch können. Das Mittelmeer ist ein großes kosmopolitisches Meer und es ist durch seine geomorphologische Gestalt natürlich auch dafür prädestiniert. Inseln, die wie Trittsteine im Meer liegen, Landzungen, Buchten. Die früheste Mittelmeerkultur entsteht in der Ägäis, in der Seefahrt zwischen den Inseln. Und das Mittelmeer ist ein wunderbares Beispiel für das, was unsere Kultur bedeutet.
Und vieles davon wäre nicht entstanden, meint Dieter Richter, oder hätte sich nicht verbreiten können, wenn jeder Stamm, jedes Dorf, jede Stadt für sich geblieben wäre, ohne Interesse an all dem, was sonst noch los ist in der Welt.
Die wichtigsten Grundlagen unserer Kultur sind an einzelnen Punkten entstanden, aber über das Mittelmeer vermittelt worden. Der Monotheismus in Palästina, das Lateinische als universelle Sprache in Rom, die Idee der Demokratie, die Praxis der Demokratie in Griechenland. Das Mittelmeer ist fruchtbar an Ideen, aber, das ist das Wichtige, überall entstehen solche Ideen. Das Mittelmeer war ein kosmopolitisches Meer des Austauschs. Und im Grunde ist es das heute auch noch. Nur die Wanderbewegungen gehen heute von Süden in den Norden. Und ich denke, jeder Versuch, Europa zu einer Festung zu erklären und das Mittelmeer gewissermaßen zum Burggraben, wie man das im Mittelalter um eine Festung gehabt hat, ist zum Scheitern verurteilt, wie jeder Burggraben. Das Meer ist ein Ort des Austauschs und man kann keine Grenzen ziehen.
Dieter Richter über das Meer als Ort des kulturellen Austauschs. Und hier sind die Cardigans.
Keep holding me down, and I'll be keeping you up.
Es waren ohne Zweifel mutige, aber oft auch brutale und rücksichtslose Männer. Gleich nach den Nachrichten werden wir denen folgen, die als Erste den Weg übers Meer genutzt haben, um die Erde zu umrunden, hier bei Mare Radio. All in all, it's been a blast. Fame and fortune never last. So we'll take refuge in the sound. They burned our churches to the ground. But they came by the sunshine. They came by the sunshine. They can't buy the sun, but they can't stop the sun. Shine on the sun, the sun, the sun. We may have sold our very souls, but the ghosts inside the radio, they warned us once and they told us twice. This life's never very nice. But they can't buy the sunshine. They can't buy the sunshine. They can't buy the sun. But they can't stop the sunshine on the sun, the sun, the sun. In the sky it multiplies. They're buying up souls to fill their holes. But we know the one thing they don't know. They can't buy the sunshine. They can't buy the sunshine. They can't buy the sun. But they can't stop the sunshine. Stop the sunshine. They can't stop the sunshine on the sun, the sun, the sun. Shine, shine on the sun, the sun, the sun.
Bremen 2 Mare mit Stefan Puls.
Wir laden Sie gleich ein zu einer Weltumrundung. Allerdings ist das nicht nur lustig. Eigentlich ist es überhaupt nicht lustig, aber dafür allemal sehr spannend. Willkommen bei Mare Radio. I don't care what they see. Don't really bother me. I don't care what they say. There's got to be another way. I said, dream on, dreamer, dream on through the night. Dream on, dreamer, baby, that's alright. If you wanna dream, dream, it's okay. You can dream all through the day. I said, dream, dream, it's alright. You can dream all through the night. Keep on moving if you gotta go. Just as long as you stay with the flow. Be somewhere you wanna be. Keep on grooving, cause that's the key. I said, dream on, dreamer. Dream on through the night. Dream on, dreamer. Baby, that's alright. If you wanna dream, dream, it's okay. You can dream all through the day. I said, dream, dream, it's alright. You can dream all through the night. Dreams can't always be just what they seem.
can dream. I said you can dream. I hope I see it in my dream on, dreamer, dream on through the night. Dream on, dreamer, baby, that's alright. Dream on, dreamer, dream on through the day. Dream on, dreamer, baby, that's okay. That's okay.
Und von allen Gestalten und Fahrten lernte ich eine am meisten bewundern. Die Tat des Mannes, der meinem Empfinden nach das Großartigste geleistet in der Geschichte der Erderkundungen. Ferdinand Magellan, der mit 5 winzigen Fischkuttern von Sevilla ausfuhr, um die ganze Welt zu umrunden. Die herrlichste Odyssee in der Geschichte der Menschheit vielleicht.
Die herrlichste Odyssee, von der Stefan Zweig schwärmt, hat fast 3 Jahre gedauert, von 1519 bis 1522. Und den meisten Seeleuten brachte sie den Tod, auch Magellan. Dass wir so viel über die Reise wissen, verdanken wir Antonio Pigafetta, der von Anfang bis Ende dabei war und Tagebuch führte. Auch darüber, wie die kleine Flotte den Weg vom Atlantik in den Pazifik fand und wie die Magellanstraße zu ihrem Namen kam. Dorit Kneißl.
Die Expedition landet an der Südspitze des heutigen Patagoniens, im Eis, wo es bitterkalt und einsam ist. Sie finden einen natürlichen Hafen, in dem sie überwintern. Und der Chronist hält fest.
März 1520. 2 Monate vergingen, ohne dass wir einen Einwohner des Landes zu sehen bekamen. Und allmählich zweifelten wir nicht mehr daran, dass wir uns in einem unbewohnten Lande befanden. Eines Tages jedoch erblickten wir zu unserem Erstaunen an der Küste einen Mann von Riesengröße, der unbekleidet tanzte und sang und sich dabei Sand über den Kopf warf. Dieser Mann war so groß, dass ihm der Kopf des Größten von uns nur bis zum Gürtel reichte. Er war schön gewachsen und besaß ein rot bemaltes Gesicht.
Immer mehr Riesen treffen ein. Es werden Geschenke und Gegengeschenke gemacht. Magellan tauft sie ihrer großen Füße wegen Patagonia, was so viel wie Großfüßler bedeutet. Unterdessen bahnt sich eine Meuterei an. Die Magellan unterstellten Kapitäne rebellieren. Er redet nicht mit ihnen, informiert sie nicht über seine Pläne. Sie fühlen sich düpiert. Auf beiden Seiten herrscht Misstrauen. Die Spanier verdächtigen den Portugiesen, doppeltes Spiel zu treiben und für sein Heimatland zu spionieren. Und Ferdinand Magellan kann nicht aus seiner Haut, wie Stefan Zweig in seiner Biografie beschreibt.
Geschicklichkeit und Geschmeidigkeit waren nie Magellans Sache. Er wusste nicht zu lächeln, nicht liebenswürdig, nicht gefällig zu sein, nie auch seine Ideen, seine Gedanken mit Geschick zu vertreten. Ungesprächig, verschlossen, immer in eine Wolke von Einsamkeit gehüllt, muss dieser ewige Einzelgänger eine Atmosphäre von eisiger Kälte, von Ungemütlichkeit und Misstrauen um sich verbreitet haben. Denn wenige kamen ihm nur an die Haut. Und sein innerstes Wesen hat keiner gekannt.
In diesem Hafen verschworen sich die Kapitäne der 4 anderen Schiffe, den Generalkapitän zu ermorden. Aber die Verschwörung wurde entdeckt und der Generalkapitän selbst sprach die Urteile. Gaspar de Quesada wurde vor aller Augen gevierteilt, nachdem ihm die Gnade einer letzten Beichte erwiesen worden war. Luis de Mendoza entkam nur dadurch demselben Ende, dass er trotz seiner Fesseln zu flüchten versuchte und bei diesem Fluchtversuch erstochen wurde. Nur Juan de Cartagena wurde vom Generalkapitän begnadigt und später an der Küste ausgesetzt.
Die Meuterei ist beendet. Magellan herrscht mit eiserner Hand. Und als der Winter im eisigen Patagonien vorbei ist, geht die Suche weiter. Dabei verlieren sie die Santiago, die Schiffbruch erleidet. Monate quälender Ungewissheit vergehen, als sie am 21. Oktober 1520 in der Nähe des 52. Breitengrades ein Kap sichten und das Kap der Jungfrauen taufen. Der Kapitän schickt die San Antonio und die Concepción aus, um die dahinterliegende Bucht zu erkunden. Keiner aus der Schiffsmannschaft glaubt daran, dass dahinter die Meerenge zu finden sei. Nur Magellan, schreibt Pigafetta. Dann hilft der Zufall und ein wütender Sturm.
Der Sturm machte es ihnen unmöglich, um das Kap herum zurückzukehren. Und so mussten sie sich hilflos gegen das Innere der Gegend treiben lassen, das sie für eine Bucht hielten. Gewärtig, jeden Augenblick zu scheitern. Gerade als sie sich für verloren ansahen, erblickten sie eine Öffnung, in die sie einlaufen konnten. Sie merkten, dass dieser Kanal nicht verschlossen war. Sie gelangten in eine zweite Bucht, bis sie wiederum in eine Bucht gelangten, die größer als die beiden anderen war.
Magellans Beharrlichkeit hat Früchte getragen. Die Passage vom Atlantik in den Pazifik ist entdeckt. Ein Jahr nach Abreise aus Spanien. Zu Ehren ihres Entdeckers tauft die Mannschaft sie auf den Namen Magellanstraße.
Stefan Zweig beginnt sein Buch Magellan, der Mann und seine Tat, mit den Worten: Im Anfang war das Gewürz, weil der Gewürzhandel und die damit verbundenen Gewinnmöglichkeiten der Hauptantrieb für die mühsame Reise waren, meint jedenfalls Zweig. Sicher ist, dass unter allen Gütern und Ideen, die übers Meer kamen, meist auch Gewürze und Kochrezepte waren. Unser Redaktionsmutje Captain Cook, alias Hans-Helge Ott, nimmt sie deshalb jetzt mit auf eine rasante Tour durch allerlei Küchen der Welt.
Essen legt Wege zurück, das wussten Sie, oder? Ich meine jetzt nicht Essen auf Rädern und auch nicht, wenn Tante Friedchen immer ihren blöden Topfkuchen anschleppt.
Wie bitte?
Nein, ich denke natürlich viel größer.
Wow!
Soweit ich das sehe, reisen Essen und Speisegewohnheiten auf zwei Arten. Erstens per Migration. In den 60er Jahren kommen die Gastarbeiter nach Deutschland und bringen sich und damit uns ihr Essen mit. Pizza, Tivapcici, Döner und dergleichen.
Lecker.
Ja, und so geht es überall auf der Welt. Zweitens durch Handel. Kolumbus und Vasco da Gama haben sich ja auf die Socken gemacht, um an den Pfeffer und andere Gewürze heranzukommen, weil der Handel damit viel Geld versprach. Und so kommt es ja wohl auch dazu, dass bestimmte Gewürzmischungen wie Curry und Ras al Hanout sich so ähnlich sind, obwohl eine Reise von Delhi nach Marrakesch zu Zeiten des Mogulreichs kein Spaziergang war. So ungefähr muss es also gewesen sein. Die Omanis waren, wie natürlich viele andere Völker auch, die besten Seefahrer der Welt. Mit ihren wunderbaren Dhows, die so viel besser waren als unsere plumpen und unhandlichen Koggen zu der Zeit, sind sie hin und her gefahren zwischen Maskat und Mumbai, die am Arabischen Meer ja einander gegenüberliegen. Sie haben Waren aller Art transportiert, unter anderem Gewürze, aber sie haben nicht alles bei sich behalten, sondern die Sachen wurden weiter transportiert nach Westen, per Karawane durch die Rub al-Khali, über die ganze arabische Halbinsel bis zur Levante, also der Mittelmeerküste. Und dann gingen die Waren wieder auf Schiffe und wurden von dort auf alle muslimischen Länder verteilt bis nach Marokko. Curry und Ras al Hanout sind nur zwei Beispiele für die vielen wunderbaren Gewürzmischungen des Orients. Das erste natürlich aus Indien, das zweite typisch für Marokko. Und woraus bestehen die nun? Ja, wenn das mal so einfach wäre. Wie bei solchen Mischungen üblich, hat buchstäblich jede Familie ihr eigenes Rezept. Und beim Ras al Hanout sagt das schon der Name, der nämlich so viel wie Chef des Ladens bedeutet. Und genau der entscheidet ja auch, was da hineinkommt. Ums Probieren kommt man also nicht herum. Aber das ist ja auch interessant. Und man kann sie ganz dreist gegeneinander austauschen. Warum machen sie sich nicht mal eine stinknormale Currywurst mit Ras al Hanout? Oder sie würzen einen Couscous mit Curry. Das funktioniert. Es sei denn, sie sind Tunesier und wollen, dass es wie bei Muttern schmeckt. Nun haben diese Gewürze ja schon früh eine lange Reise hinter sich gebracht. Da kann man eigentlich nur begrüßen, dass sie sich durch den Tourismus auch noch auf den weiten Weg zu uns gemacht haben.
Yay!
Kennen Sie eigentlich eine Tagine? Das ist so ein Tongeschirr, genauer ein dicker Tonteller mit einem hohen, kegelförmigen Deckel. Wenn Sie keine Tagine haben, dann nehmen Sie einen ordentlichen Fleischtopf. Und dann machen wir eine original marokkanische Tagine. Und das ist jetzt das Gericht. Das heißt nämlich genauso wie das Geschirr. Sie braten eine geschnittene Zwiebel, etwas Ingwer und Knoblauch dabei. Dann kommt mundgerecht geschnittenes Fleisch dazu. Rind, Lamm, Huhn oder Pute. Dann kräftig mit Ras el Hanout würzen oder mit einer anderen Gewürzmischung, die Ihnen zusagt. Alles ein bisschen braten und ehe es anbrennt, Flüssigkeit angießen. Das kann Wasser oder Brühe sein, auch Wein geht oder Tomaten oder Apfelsaft. Nicht zu viel, lieber später nachgießen. Das Fleisch sollte so ungefähr halb bedeckt sein. So, und jetzt salzen und mit Deckel bei kleiner Hitze schmorgeln lassen. Immer mal kontrollieren. Ist das Fleisch schon weicher? Reicht die Flüssigkeit noch? Das kann schon 40 Minuten dauern. Dann ein festes Gemüse Ihrer Wahl dazu. Würfel von Kohlrabi oder Kartoffeln, Karotten oder Süßkartoffeln oder Selleriewürfel. Oder eine Mischung von all dem. 20 Minuten weiter köcheln. Flüssigkeit kontrollieren. Dann eine Kelle stückige Tomaten dazu. Vielleicht ein bisschen zarteres Gemüse wie Erbsen, Kichererbsen aus der Dose oder Stangensellerie in kleinen Scheibchen. Nochmal 10 Minuten. Und wenn dann alles schön weich ist, kommt es auf den Teller. Petersilie oder Koriander drüber und ein bisschen Joghurt vielleicht. Dazu gibt's Reis oder Couscous oder Fladenbrot. Stilecht ist dazu ein Glas Tee, am besten grüner Tee mit einem Büschel frischer Minze drin. Aber gegen ein Glas Rotwein hat auch niemand was einzuwenden. Ach, wissen Sie was? Heben wir es am besten auf die internationalen Verbindungen.
Für Menschen ist das Meer zu einem wichtigen Reise- und Transportweg geworden, seit ein paar hundert Jahren mit deutlich wachsender Tendenz. Für Wale war das schon immer so. Seit Jahrmillionen legen sie teilweise gewaltige Strecken zurück. Und was es mit diesen Walwanderungen auf sich hat, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Caroline Thomisch und Elke Burkhardt vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Frau Thomisch, mal ganz dumm gefragt, warum wandern die Wale überhaupt?
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Wanderung in die polaren Gewässer, wo es eben kalt ist, dadurch bedingt wird, dass es da eben saisonal besonders viel Futter für die Wale gibt und die sich dort eben so richtig satt fressen. Und umgekehrt sind es wahrscheinlich andere Faktoren, die bedingen, dass die Wale dann im Winter in wärmere Gewässer ziehen. Das ist zum einen wahrscheinlich bedingt dadurch, dass die Kälber dort besser überleben können, weil es da wärmer ist und weniger Orcas zum Beispiel da sind, die eben die Kälber auch attackieren und eventuell fressen. Aber es könnte eben auch sein, dass es dort generell einfach, weil die Gewässer dort ruhiger sind und geschützter und es ist einfach weniger energetisch aufwendig für die Kälber, ihre Körpertemperaturen zu halten.
Das heißt, die Wanderungen gehen immer vom Kalten, wo es viel zu essen gibt, ins Warme, wo es irgendwie netter ist?
Das ist die klassische Sichtweise, ja. Aber man hat mittlerweile viele Studien, die eben Hinweise darauf liefern, dass es gar nicht so schwarz-weiß ist. Also man sagt immer, das Gros der Wale oder fast alle Wale ziehen eben auf diesen saisonalen Wanderungen zwischen kalten Gewässern und warmen Gewässern hin und her. Aber es gibt mittlerweile viele Anhaltspunkte, die besagen, dass das gar nicht so, naja, so strikt einfach ist. Es gibt sowohl Wale, die wahrscheinlich in den polaren Gewässern überwintern. Gleichzeitig gibt es möglicherweise Wale, die eben in den wärmeren Gewässern das ganze Jahr über bleiben. Und umgekehrt gibt es eben auch die Beobachtung, dass die Wale gar nicht alle zusammenziehen, sondern dass es eine gestaffelte Migration gibt. Zum Beispiel kommen zuallererst die trächtigen Weibchen in den Fressgebieten an und die Jungtiere. Danach kommen die erwachsenen Männchen und ganz zum Schluss kommen die Weibchen mit den Kälbern.
Aber warum die einen das so machen und die anderen das nicht, das weiß man auch nicht so genau.
Es gibt da verschiedene Theorien. Also es, zum Beispiel für Weibchen kann es ganz vorteilhaft sein, aus energetischer Sicht mal in der Antarktis zum Beispiel zu bleiben oder in den polaren Gewässern und quasi ein Reproduktionsjahr auszulassen. Also dass sie einfach mal die Energiereserven da auffüllen können mit dem ganzen Futter, was da eventuell verfügbar ist. Vielleicht nicht im Winter, aber sie nutzen einfach die ganze Zeit, in der dort Futter verfügbar ist, aus und sparen sich dann in diesem Jahr vielleicht möglicherweise die Wanderung in die warmen Gewässer, die eben ja einfach durch diese Strecken, die zurückgelegt werden, schon energetisch sehr, sehr anstrengend ist und bleiben dann dort, reproduzieren sich in diesem Jahr dann eventuell nicht, aber haben dann einfach für das nächste Jahr einfach wieder genügend Energiereserven.
Und da sind die arktischen Gewässer dann so eine Art Empfängnisverhütung.
Wenn man das so sagen will.
Sind die Routen eigentlich immer dieselben?
Jein, also im Groben und Ganzen kann man sagen, dass die Kälber von ihren Müttern quasi lernen, wohin sie ziehen und auf welchen Routen. Und das ist eben diese Erfahrung, die Kälber im allerersten Jahr dort mit ihren Müttern sammeln, ist da sehr grundlegend. Aber das mag sich über die Jahre eben auch mal verschieben. Ja.
So, die spannende Frage, wie finden Sie dahin? Wie orientieren Sie sich? Erdmagnetfeld ist eine These dazu. Wie genau geht das?
Also es gibt verschiedene Thesen. Es gibt eben die Idee, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren. Es gibt aber auch die Idee, dass sie sich am Sonnenstand oder an den Stand von Sternen zur Orientierung benutzen. Oder aber, dass sie eben auch Unterwassertopografien, also Unterwasserberge zum Beispiel oder solche besonderen Strukturen eben benutzen, um sich zu orientieren, wenn sie zum Beispiel entlang der Küste ziehen.
Das ist ja auch immer interessant im Zusammenhang mit der Frage, warum stranden Wale? Weil da dann ja offenbar irgendwas in der Orientierung schiefläuft. Aber diese Frage nach dem, warum sie stranden, kann man auch noch nicht richtig beantworten.
Im Prinzip nicht, ne?
Elke Burkhardt, kann man denn sicher sein, Wale auch zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort anzutreffen? Das ist ja für die Anbieter und Kunden von Whale-Watching wichtig. Kann man das so sicher vorhersagen?
Ja, für einige Arten kann man das sehr sicher vorhersagen, wobei es dann natürlich auch, ich sag mal, im Bereich von Tagen und Wochen Verschiebungen geben kann. Aber man weiß am Beispiel der Grauwale, dass man sie eben in den Wintermonaten vor der Küste Kaliforniens antreffen kann, wo sie eben ihre Jungen zur Welt bringen und die Fortpflanzungssaison beginnt. Man weiß das aber auch für Buckelwale, die in den Wintermonaten vor der Küste von Hawaii zu sehen sind. Oder eben auf der Südhemisphäre in unseren Sommermonaten, also von Mai bis Juli, August, ganz besonders vor der australischen Küste im Bereich von Queensland zu sehen sind. Also für manche Arten kann man das schon sehr gut vorhersagen.
Ich habe bisher zwei Versuche gemacht, da gab es immer nur Delfine zu sehen, aber da war ich wahrscheinlich immer zur falschen Zeit am falschen Ort.
Das kommt drauf an, wo sie waren. Also.
Stört das eigentlich die Wale?
Das Whale-Watching?
Ja.
Ja, das kommt darauf an, wie man das betreibt. Und die Internationale Walfangkommission, die hat ja auch eine Arbeitsgruppe, die sich speziell mit dem Whale-Watching befasst. Die sind bemüht, ja, Handlungsanweisungen zu entwickeln, wie man das möglichst walfreundlich gestalten kann. Und da ist es eben wichtig, dass nicht zu viele Boote immer dieselbe Gruppe von Walen beobachtet, dass man seine Beobachtungszeit limitiert. Empfohlen sind so ungefähr 30 Minuten pro Boot, dass man bestimmte Abstände, je nach Art und ob die Tiere Kälber führen oder nicht, nicht unterschreitet. Und in manchen Ländern wird es ziemlich rigoros kontrolliert und auch unter Strafe gestellt. Und seit letztem Jahr gibt es auch ein wunderbares Handbuch auf der Internetseite der IWC, wo man das alles nachlesen kann. Sozusagen als jemand, der so ein Business aufbauen möchte, aber auch als interessierter Whale-Watcher. Wo fahre ich hin? Auf welche Kriterien muss ich achten? Das ist halt immer wichtig, dass man nicht nur irgendwo hinfährt und die Wale angucken kann, sondern dass man auch Informationen über ihre Biologie mit an die Hand bekommt, sodass man dann auch ein bisschen was gelernt hat. Und es gibt natürlich bestimmte Verhaltensregeln. Man sollte die Tiere nie anfassen, man sollte keinen Lärm machen und solche Dinge eben, die manche einem ja auch selbstverständlich erscheinen.
Sind Sie eigentlich der Meinung, dass das auch was Gutes hat mit dem Whale-Watching oder sollte man das idealerweise ganz sein lassen?
Nein, also es hat bestimmt in vielen Regionen was Gutes, wenn man davon ausgeht, dass es auch viele kleine Gemeinden sind, die praktisch vom Walfang auf das Whale-Watching umgestiegen sind. Das ist für viele, auch ärmere Regionen, einfach eine Einnahmensquelle. Und wenn man sich überlegt, dass das also international ein ganz enormer Bereich ist, wo Wachstum stattfindet, ne? Also es gibt so Zahlen, dass mehrere Milliarden jährlich umgesetzt werden, ist das sicherlich auch eine wichtige Einkommensquelle. Und Whale-Watching kann man ja auch von Land betreiben. Und da stört man die Tiere zum Beispiel gar nicht.
Das wäre dann die Ideallösung. Walfang gibt es aber trotzdem immer noch. Sind da Wale eigentlich in irgendeiner Weise lernfähig? Also, dass sie festgestellt haben, auf der und der Route, da ist es gefährlich, weil da gibt es Walfang. Also wechseln wir die Route? Nee, ne?
Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Es hat mal eine Sendung gegeben über Pottwale, wo vermutet wurde, dass Pottwale wissen, dass Schiffe sie angreifen und die haben dann die großen männlichen Tiere die Schiffe attackiert. Aber ob da wirklich was dran ist, das kann ich nicht beurteilen.
Warum Wale wandern und wohin? Das waren Caroline Thomisch und Elke Burkhardt vom AWI. Und wir wollen uns jetzt auf einen Weg begeben, oder besser gesagt eine Straße, die dem Meer kaum näher sein könnte. Den Highway 101 ganz im Westen der USA. Fast 2.500 Kilometer lang, immer entlang der pazifischen Küste. Auf der Höhe des Bundesstaats Oregon kommt er dabei dem Pazifik besonders, manchmal fast bedrohlich nah. Das hat Kerstin Burlage erlebt. Sie ist den Highway 101 hinuntergefahren und hat dabei den ganz unterschiedlichen Geschichten zugehört, die das Meer dort erzählt. Ihre erste Station, der ehemals bedeutende Fischerort Astoria, ganz im Norden Oregons.
Das Erste, was man von Astoria sieht, ist die imposante grüne Stahlbrücke, über die man in den Ort gelangt. Sie führt über den gewaltigen Columbia River, der hier in den Pazifik mündet und von oben aussieht, als sei er schon das Meer. Der Highway führt direkt in das Herz von Astoria, das seinen Namen einem deutschen Auswanderer verdankt, der um 1800 hier über den Hafen Pelzhandel betrieben hat. Aber anscheinend hat dieser Ort in den vergangenen Jahrhunderten nicht nur Deutsche angezogen. Das erste Haus, das mir am Straßenrand auffällt, ist knallblau und weiß gestrichen. Finnische Bruderschaft steht daran und ein Hinweis auf eine Sauna. Auch sonst merke ich schnell, dass es sich, trotz der üblichen Ansammlungen von Diners, Motels und Parkplätzen, nicht um irgendein amerikanisches 10.000-Einwohner-Nest handelt. Es gibt kleine Läden mit Kunsthandwerk und auffällige alte Holzschuppen, die einen morbiden Charme verströmen. Manche Mülleimer sind skurrilerweise gestaltet wie historische Fischdosen. Es riecht nach Meer. Ich checke in einem kleinen Motel ein. An der Rezeption werde ich gleich von der Geschichte Astorias empfangen. Historische Videoaufnahmen, die klar machen, dass der Pazifik ausgerechnet hier am gefährlichsten ist. Die Mündung des Columbia Rivers erzeugt nicht nur Strömungen, sondern auch extremes Wetter und bis zu 9 Meter hohe Wellen. Mehr als 2000 Schiffe sollen hier schon gesunken sein, was dem Ort den Namen Graveyard of the Pacific, pazifischer Friedhof, eingetragen hat. 1846 hat deshalb ein Kapitän namens George Flavelle eine Lotsengemeinschaft gegründet, die bis heute Schiffe sicher durch den Pazifik vor Astoria geleitet.
There was a tremendous worldwide demand for canned fish, and Astoria was the world capital for canned fish.
Dean Dionia, der Besitzer des Motels, hat sich zu mir vor den Bildschirm gestellt. Er ist mit Astorias Vergangenheit bestens vertraut und erzählt mir, dass der Ort in den 1860ern zur Welthauptstadt für Fisch in Dosen wurde. Vor allem, weil es im Columbia River enorm viel Lachs gab.
Everyone came from all over the world. Fishermen came.
Fischer sind aus aller Welt hierher gekommen, aus den Niederlanden, Deutschland, Finnland und so weiter, um hier zu fischen, weil das eine Riesenindustrie war damals.
Von der anderen Seite des Pazifiks, aus China, seien die Arbeiter gekommen, die hier in den Konservenfabriken gestanden hätten.
Zu manchen Zeiten war ein Drittel der Bewohner hier chinesisch, weil so viele gekommen sind, um in den Fabriken zu arbeiten.
Ich gehe nochmal in den Hafen. Von der bis in die 30er Jahre florierenden Fischindustrie zeugen hier nur noch ein paar alte Fischerboote, Wandmalereien und ein kleines Museum, das aber jetzt am Abend schon geschlossen hat. Am nächsten Tag geht es weiter auf dem Highway 101 in Richtung Süden. Das nächste Ziel, Depot Bay. Dort habe ich eine Whale-Watching-Tour gebucht. Wenn ich rechts aus dem Autofenster schaue, sehe ich unter mir den Pazifik. Der Highway führt manchmal so nah an der Steilküste entlang, dass meine Hände feucht sind und auf dem Lenkrad zu rutschen beginnen. Die Straße schraubt sich noch höher, beschreibt scharfe Kurven, eine Strapaze. Dann aber immer wieder dieser atemberaubende Anblick. Knallblaues Wasser, das Felsen umspült, kilometerlange Sandstrände, auf denen sich nur Robben sonnen, und hin und wieder eine Fontäne, die aus dem Wasser schießt, der Blas eines Grauwals. Angekommen im kleinen Hafen von Depot Bay sehe ich Gary, den Skipper, schon mit ein paar anderen Touristen am Pier stehen. Und erschrecke ein wenig. Unser Boot ist eine Nussschale. Ein schwarzes Schlauchboot mit Motor, in das nur 6 Passagiere passen. Zum Glück strahlt Gary, der erzählt, dass er schon seit 38 Jahren zur See fährt, Ruhe aus. Seebärenruhe.
Er sagt, einen Wal zu sehen, könne schon einschüchternd sein.
Aber nur im ersten Moment. Irgendwann merkst du, wie sanft sie sind.
Wenig später sitze ich auch schon in der Nussschale und wir schippern aus dem Hafen, zwischen zwei Felsen hindurch, direkt auf den Pazifik. Schon bedauere ich, dass ich die längere Tour gebucht habe. Die See lässt das Boot auf- und abhüpfen. Ich fühle mich etwas seekrank. Aber im nächsten Moment werde ich entschädigt. Ich sehe Grauwale. Immer wieder Rücken- und Schwanzflossen, die kurz auftauchen und wieder absinken und dabei einem bestimmten Rhythmus zu folgen scheinen. Sie finden hier Krill, erklärt Gary. Es ist total beeindruckend, diese riesigen Tiere so nah zu sehen, die einfach nur ruhig ihre Nahrung suchen. Zwischen bewundernden Ausrufen herrscht manchmal fast andächtige Stille unter uns Passagieren, während immer wieder riesige graue Walrücken um uns herum auftauchen und verschwinden. Nach gut einer Stunde geht es wieder zurück in den kleinen Hafen. Noch etwas wackelig auf den Beinen, aber mit wunderschönen Eindrücken im Kopf, gehe ich noch eine Fischsuppe essen, bevor ich weiterfahre auf dem Highway 101, ganz nah am Pazifik.
Mare Radio über Waren und Wege. Und bevor wir uns dem Ende der Sendung nähern, wollen wir Sie noch was raten und vielleicht gewinnen lassen. Unsere Frage heute: Wie viele Standardcontainer können derzeit die größten Containerschiffe der Welt tragen? Wenn Sie es wissen, die Größenordnung reicht uns, schicken Sie eine Postkarte mit der Lösung an Radio Bremen, Bremen 2, Stichwort Mare, Postfach Bremen, oder eine Mail mit der Lösung an mareradio@radiobremen.de. Einsendeschluss ist der 22. Februar. Zu gewinnen gibt es wie immer ein Jahresabo der Zeitschrift Mare und ein Mare-Buchpaket. Und jetzt kommt die schöne Geschichte vom Gewinner der letzten Sendung. Wir haben nämlich eine Postkarte aus Kabul bekommen. Die Briefmarke ist gestempelt mit Feldpost.
Auf diesem Wege richte ich viele Grüße aus dem Herzen Kabuls an Sie. Ich befinde mich hier im Auslandseinsatz. Ihre Sendung höre ich als Podcast abends nach Dienstschluss beim Sport. Besten Dank für die Ablenkung durch Ihre Beiträge und herzliche Grüße.